Ja, das ist gut. Dankeschön. Oh. Ich kann auch lauter, so ist es nicht. Wir versuchen das, miteinander klarzukommen. Und wenn es zu leise wird, dann macht ihr mal so, dann geht das wesentlich mehr. Okay, ich freue mich, dass wir hier sind, trotz Vollsperrung an einer Stelle und einem Umweg am Truppenübungsplatz vorbei und Nebel, aber alles gut gegangen, jetzt sind wir hier, wir freuen uns, mit euch zusammen diesen Gottesdienst zu haben. Ich habe immer einen Dauerauftrag an Grüßen aus der Elim-Gemeinde und in Burgdorf und aus der Ekklesia in Lehrte. Beide Gemeinden sehen uns öfter und ja, haben uns dann immer so einen Dauerauftrag mitgegeben. Wir haben schon gehört, dass so nach dem Kirchenjahr Jesus sich aufmachte, um nach Jerusalem zu gehen. Die Jünger wussten, obwohl er es ihnen immer wieder gesagt hatte, nicht so ganz, was auf sie zukam. Irgendwie, ja, vielleicht ist das ein bisschen plump jetzt gesagt, hatten sie ein Brett vorm Kopf. Sie hörten und verstanden es doch nicht. Er hat vom Leiden gesprochen. Aber wer mag das schon? Und wer mag das schon hören? Und doch ist es in dieser Welt. Und er hat es für uns aufgenommen, auf sich genommen. Es gehört zu dieser gefallenen Welt, aber es wird vorübergehen. Und jeder dicke und dunkle Tunnel hat ein Ende. Man sieht das, wir sind auch heute in Hamburg ja wieder durch einen gefahren, man sieht das, die sind nicht ganz so lang wie im Süden, man sieht das, wenn da hinten so ein heller Punkt erscheint. Alles hat ein Ende. Und das Beste noch, Jesus ist ja nicht im Tode geblieben, sondern auferstanden. Ich nehme mal Ostern vorweg, auch wenn es noch ein bisschen zeitlich hin ist. Und er ist bei uns an Sonntagen. Montage auch, alle Tage, wunderbar. Da freue ich mich, dass das wahr ist. Und dass er bei dir und bei mir ist, durch dick und dünn. Er spart uns nicht alles, aber er ist immer bei uns. Und er trägt uns durch und er hilft uns auf, was immer wir brauchen. Ich habe heute einen ganz bekannten Text, den habt ihr alle schon mal gehört. Und doch ist er immer wieder schön, weil er die Verbindung zwischen uns und Jesus deutlich macht. Es steht in Johannes 15, in diesem Kapitel, in den ersten 8 Versen. Oh, jetzt fällt mein Lesezeichen raus. Ich bin der wahre Weinstock, heißt es da, und mein Vater der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Du hast ja vorhin eine Frage gestellt, lieber Jürgen. Wo steckst du eigentlich? Da hinten? Okay. Einer der Jünger sagt dann, als sie zu Lazarus gerufen werden, der gestorben ist, lass uns mit ihm gehen. Also da ahnten sie irgendwie, es könnte in Jerusalem brenzlig werden. Lasst uns mit ihm gehen. Er geht auch mit uns. Wie schön. Dieses Gleichnis zeigt uns die richtige Quelle für unser Glaubensleben. Die Quelle, die dieses Glaubensleben und unser Leben überhaupt fruchtbar, kraftvoll und dauerhaft mit ihm verbunden macht. Lebensverbindung mit Jesus. Jesus sagt hier von sich selbst, ich bin der wahre Weinstock. Diese Aussage fordert zu einer klaren Entscheidung heraus. Jesus lässt uns nicht im Unklaren, was die richtige und gute Grundlage für unser Leben ist. Er erzählt später oder im Matthäusevangelium in der Bergpredigt ja ein anderes Gleichnis, das auch von einer Grundlage spricht. Da gibt es dieses Haus, das auf Sand gebaut ist, und das andere, das auf einen Felsen gestellt wurde. Fundamente kannte man früher nicht so sehr. Gibt heute noch alte Bauernhäuser ohne Fundamente oder ein paar Feldsteine, und die Mäuse haben das dann so ein bisschen unterwühlt und dann ist das manchmal krumm und schief. Alte Fachwerkbauten, wenn die Hölzer sich ein bisschen verziehen, auch da sieht man dann manchmal merkwürdige Konstruktionen. Ganz zu schweigen von dem schiefen Turm von Pisa. Den habt ihr wenigstens schon alle mal auf dem Bild gesehen. Nehme ich mal an. Aber unsere Grundlage, unsere Lebensgrundlage soll dauerhaft sein. Und es gibt keine bessere, wie mit Jesus verbunden zu sein. Er spricht die Ich-Bin-Worte, das ist eine Besonderheit im Johannesevangelium, mit göttlicher Autorität. Es gibt mehrere, ihr könnt sie mal suchen, es lohnt sich. Und sie alle sind die Antwort auf die Frage, wer bist du? Diese Frage haben die Oberen gestellt und die Schriftgelehrten und eigentlich konnten sie es an dem Handeln und Leben und auch an der Rede Jesu erkennen. Und doch kamen sie immer wieder. Die Frage, wer bist du? Die Frage nach Zeichen, obwohl sie so viele Wunder, Heilungen und so weiter gesehen hatten. Selbst Johannes der Täufer, als er im Gefängnis sitzt, war damals nicht so bequem wie heute. Heute ist es auch immer noch nicht schön, aber besser als damals. Wahrscheinlich irgendwo ein dunkles Loch und dicke Mauern. Und vielleicht wenig zu essen. Und da kam ihm dann doch die Frage, bist du der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus lässt ihm dann auch eine Botschaft zurückbringen. Er ist eigentlich der Einzige, der eine Antwort bekommt, so ganz direkt. Ihm wird gesagt, erzählt ihm, was geschieht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und. Und Armen, natürlich nicht nur ihnen, aber die Reichen hören oft nicht zu, wird das Evangelium verkündigt. Das war seine Antwort. auf diese Ich-Bin-Frage. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Heute ist es in Mode gekommen, dieses sowohl als auch. Keiner möchte sich mehr so richtig festlegen. So absolute Wahrheiten. Schon Pilatus hat gefragt, was ist Wahrheit? Er hat sich immer so durchlaviert. Und dann weiß man irgendwann nicht mehr, was rechts und links ist. Wer aus der Wahrheit ist, sagt Jesus, der hört meine Stimme. Und wenn wir die nicht mehr hören, wenn bei uns die Trennschärfe fehlt, wenn das so ist wie bei einem alten Radioapparat früher, man konnte drehen, aber es kam nicht mehr so richtig was zustande, man hörte drei Sender auf einmal, dann wird das schwierig. Das ist nur Zustimmung, müsst ihr euch nichts bei denken. Okay, uns werden ja angeblich immer neue Wege heute angeboten. Sie alle sollen lohnenswert sein. Jesus hält dagegen und er sagt sehr deutlich, ich, ein anderes Ich-Bin-Wort, bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater im Himmel, denn durch mich. Johannes 14, Vers 6. Durch diese Ausschließlichkeit der Aussage macht Jesus deutlich, wie wichtig diese Lebensverbindung mit ihm ist. Es gibt zu ihm keine wirkliche Alternative. Und diese Tatsache möchte ich durch vier Unterthemen deutlich machen. Alle abgeleitet aus diesem Gleichnis. Die erste, man kann auch These dazu sagen, wenn ihr wollt. Jüngerschaft heißt eine Lebensverbindung mit Jesus als dem wahren Weinstock haben. Jesus ist nicht eine unter vielen Möglichkeiten, er ist die Möglichkeit. Wird immer leicht behauptet, alle haben irgendwie recht. Alle Wege führen doch zu dem einen Ziel, aber das ist eine glatte Lüge. Es genügt auch nicht, wenn wir viel oder wenig von Jesus gehört haben. Viele Menschen haben schon irgendwie von ihm gehört, manche auch nicht. Aber längst nicht alle leben dann auch wirklich mit ihm Tag ein, Tag aus. Ich habe das ja so scherzhaft vorhin gesagt, an Sonntagen, nein, natürlich, jeden Tag. Eine Rebe macht auch nicht Urlaub und sagt, nein, also das hier immer an einer Stelle angewachsen sein, das passt mir nicht mehr. Ich löse mich mal und vielleicht komme ich dann in 10 Jahren wieder. Dann ist sie längst verdorrt und Brennholz. Geht einfach nicht. Also wir müssen schon ständig angewachsen bleiben. Und genau darum geht es in diesem Gleichnis. Schon in dieser Ich-Bin-Aussage liegt eine Offenbarung des lebendigen Gottes. Dieses Wort Sein ist im Hebräischen Haya. In der zweiten Silbe merkt ihr Yahweh. Yahweh, je nachdem, wie man es ausspricht, der Gottesname, mit dem er sich Israel offenbart. Der ewig Seiende, ich bin. Ich bin, das heißt, ich war gestern, ich bin heute und ich werde morgen immer noch sein. Und übermorgen ganz bestimmt. Wir alle können das von uns nicht so sagen. Wir sind. Ich weiß nicht, du kannst deine Jahre schnell zusammenzählen. Vielleicht hast du mehr auf dem Puckel als ich oder viel weniger. Aber egal. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man sich verabschiedet. Aber nun haben wir Ostern. Ostern nicht nur im Kalender, sondern auch in der Bibel. Christus ist auferstanden und das ist immer die gute Nachricht. Es geht weiter. Es ist nicht alles aus und vorbei mit den 2 Quadratmetern Erde da. Es wird gesät, ein fleischlicher Leib, das wird auferstehen, ein geistlicher Leib, der dem ähnlich ist, den Jesus hatte. Der konnte hier reinkommen, auch wenn ihr abgeschlossen habt. Ja, danke. Meine Frau meint, das war nicht laut genug. Sie hilft mir immer ein bisschen, das ist gut. Man arbeitet ein bisschen zusammen. Okay. Genau so hat sich Gott am brennenden Dornbusch dem Mose vorgestellt. Ich bin. Ich bin der Ich Bin. Gott bleibt sich immer treu, er verändert sich nicht. Noch in Jahrhunderten und Jahrtausenden kann ich wissen, woran ich mit ihm bin. Auf seine Zusagen, auf alle die hier, nicht nur eine oder zwei, ist Verlass. Ich verlasse immer dieses Ding hier. Ich bin dieses mit den am Kopf oft gewöhnt, aber egal, ich gewöhne mich auch an dieses. Aber wenn ich mal ein bisschen weghopse, dann entschuldige ich das. Trotzdem er so verlässlich ist, gibt es bei Gott immer wieder Überraschungen. Und zwar eine überreiche Fülle an Liebesbeweisen, an Leben, an Vielfalt. Und ich bin erstaunt, wie kreativ Gottes Liebe ist. In der Schöpfung ist er auch kreativ. Jetzt kommen die Blätter wieder. Keins ist ganz genau gleich dem anderen. Die haben auch alle, wie wir, Fingerabdrücke. Jedes hat andere Maserungen und Adern. Ist größer oder kleiner. Und ein Eichenblatt ist keins von der Birke. Alle sind anders. Und auch wir, wenn ich euch so angucke, jeder ist anders. Sonst wüsste ich gar nicht, wen ich da vor mir habe. Gut, dass ihr anders seid. Originale. Einzigartig. Es gibt manchmal verblüffende Ähnlichkeiten, aber wenn man genau hinschaut, dann sind da doch Unterschiede. In einer Zeit, wo alles so in Serie geht, kann man davon nur träumen. Der Herr überrascht uns, aber immer wieder, mit neuen Segnungen seiner Liebe. Aber kehren wir zurück zum Weinstock in unserem Gleichnis. Wer schon mal so einen Weinstock betrachtet hat, bevor er neue Zweige treibt, wir müssten jetzt ins Rheinland zusammenfahren, da kann man das gut beobachten, der mag diesem urwüchsigen, knorrigen Holz, das fast wie so was Abgestorbenes, was da irgendwo in der Ecke liegt, aussieht, die süßen Trauben gar nicht zutrauen. Das war schon damals so, als Jesus über diese Erde ging. Viele trauten ihm nicht eigentlich etwas zu. Sogar einer der Jünger, der später Jünger wurde, Nathanael, sagt, als man ihm von Jesus berichtet, komm doch auch mal und schau dir an, was er zu sagen hat. Wo kommt er her? Nazareth? Das war so wie Klein Kleckersdorf. Was kann denn schon aus Nazareth Gutes kommen? Aber gerade aus dieser knorrigen Wurzel und diesem knorrigen Stamm steigt doch ein Saft empor, der diese süßen Trauben beim Weinstock hervorbringt. Und in unserem Leben mit Jesus ist das nicht anders. Da steht doch tatsächlich in der Apostelgeschichte 4, Vers 12, in keinem anderen ist das Heil. Uns ist auch kein anderer Name gegeben, darin wir sollen selig werden, als allein in Jesus. Er ist der Weg. Und so ist es auch mit unserem Glaubensleben. Nur in dieser Verbundenheit mit Jesus steigt der lebensspendende Saft des Heiligen Geistes aus der Wurzel Christus empor und macht unser Leben frisch und lebendig. Es gibt manche Umstände, es gibt manche Lebensstürme, es gibt Anfechtungen. Und diese gewachsene geistliche Verbindung zu Christus, die wollen sie beeinträchtigen, wollen uns davon losreißen, abknicken. Aber lassen wir das nicht zu, lassen wir uns nicht irreführen. Getrennt von Jesus kein fruchtbares geistliches Leben. Auf uns selbst gestellt sind wir bald auf dem Trocknen. Wir gleichen dann, was ist eine abgebrochene Rebe? Hier steht sie verdorrt. Und dann wird sie Brennholz, wenn sie ein bisschen liegt. Man hatte in Israel nicht so viel zum Brennen. Die Wälder des Libanon waren weit weg. Und da haben sie auch das Holz vom Weinstock genommen. Alles wurde verbrannt, was da irgendwo rumlag. Auf uns gestellt, auf uns selbst, ohne ihn, werden wir ein holziges Christsein leben, dem die Freude fehlt und die Liebe. Es hat vielleicht noch den Namen. Wie viele tragen den Namen Christen, aber das ist so wie mit mancher Verpackung. Da steht manches drauf, aber wenn du den Inhalt genau anschaust, naja, dann ist da so eine kleine Tube. Aber so eine große, schöne Verpackung. Man hat noch den Namen, aber kein Leben mehr. Und wenn, dann nur noch so eins mit Ach und Krach. Das ist ein Spruch von mir, ihr kennt den schon, von früher noch. Mit Ach und Krach, dem Lamme nach. Aber lassen wir das. Alle habe ich mir nicht abgewöhnt. Alle vergisst man auch nicht. Alles wird dann so gequält, ihr Lieben. Weil die Saftzufuhr des Segens Gottes abgeklemmt, beeinträchtigt oder vielleicht sogar gänzlich unterbrochen wurde. Jüngerschaft, zweiter Gedanke, heißt unter der Pflege des himmlischen Weingärtners sein. Wenn ein Weinstock beschnitten wird, kein schöner Anblick, ich habe das schon so ein bisschen angedeutet, man könnte meinen, der Weingärtner tut des Guten zu viel. Ich schnippel an unserem Apfelbaum auch immer ein bisschen rum. Ich habe auch nicht so viel Ahnung, aber ich versuch's. Und letztes Jahr waren die Ergebnisse besser. Ich habe da dann auch noch so ein bisschen was rumgebunden, damit die Raupen nicht hochkommen. Also es hilft schon, wenn man ein bisschen was tut. Aber unser Gott, der hat Ahnung. Der weiß genau, wo er abschneiden muss bei dir. Er schneidet nicht nach Gutdünken, sondern da, wo es nötig ist. Früher oder später ist jeder, der in der Nachfolge Jesus steht, unter den Händen und der Beschneidung dieses himmlischen Weingärtners. Die unfruchtbaren, wilden Triebe, die nimmt er aus unserem Leben weg, aus dem Denken, aus dem Reden, aus dem Tun. Wir sind manchmal gar nicht damit so ganz einverstanden. Aber diese Wassertriebe, ihr kennt bei Bäumen diese hochgeschossenen, nach oben unfruchtbaren Triebe, die müssen weg. Wir brauchen diese Korrektur von den guten Händen. Und Jesus sagt uns, mein Vater ist der Weingärtner, er weiß, was er tut. Und er reinigt uns von diesen wilden Trieben des Egoismus. Das kann Stolz sein oder Neid, Selbstsucht, Hochmut, Ehrsucht. Ich will nicht die ganze Latte aufzählen, es gibt so Listen im Neuen Testament und da kann man auch nachlesen. Und wenn wir Gott fragen, dann wird er uns immer zeigen, da. Er deckt auch verborgene Sünden auf, Neigung, Gedanken im Herz und Gedanken da oben im Oberstübchen, Lieblosigkeit, Vorurteile, Bitterkeit, Groll, viele, viele andere Dinge, Herzensbeweggründe, Motive. Und dazu benutzt er sein Wort der Wahrheit. Wenn wir dieses Wort regelmäßig an uns wirken lassen durch seinen Geist, ist übrigens der beste Erklärer, der kann das noch besser als ich, viel besser. Das ist ein wunderbares Instrument für Reinigung und Heiligung. Ein Filter, der all die anderen Einflüsse aus unserem Leben aussortiert und uns erkennen lässt, wo wir verändert, erneuert, im Denken, im Fühlen, im Wollen, in den Motiven des Herzens es nötig haben. Bei allen Religionen sind wir irgendwie immer auf uns selbst gestellt. Mach mal dies, mach mal jenes. Bei Jesus gibt es einen Helfer, den Heiligen Geist, der uns beisteht. Der Herr benutzt das Wort in der Predigt, in der stillen Zeit. Stille Zeit ist nicht, ich sitze still da, sondern ich lese in meiner Bibel, ich spreche mit Gott. Und mach bitte Pausen, hör ihm auch zu. Er antwortet. Beim Gebet, mitten im Alltag, in verschiedenen Situationen und Umständen, wo er uns Weisung gibt. Dieser Tage stand ich in einem Raum. Es war eine Leichenhalle. Die Angehörigen hatten mich gebeten, mit dabei zu sein, mit meiner Frau. Ich habe diese junge Frau gut gekannt, 35 Jahre. Morgen ist die Beerdigung. Und dann, ich stehe da so. Und auf einmal kommt in mein Herz, und fast hätte ich es gesungen, aber ich habe es dann gelassen, der Angehörigen wegen, die hatten das nicht verstanden. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Oh, habe ich gedacht, passt wohl nicht ganz. Lass es lieber. Ich bin zu Hause. Manchmal kriegt man Nachhilfeunterricht. Und der Herr sagt, hat schon gepasst. Entschuldigt. Bisschen berührt. So geht es jetzt dieser Frau. Sie ist bei mir. Ihr geht es so wohl. Es ist alles gut. Sie hat diesen Frieden. Sie hat sehr viel Schmerzen gehabt, einen ganz aggressiven Krebs. Wir haben viel für sie gebetet. Der Herr hat sie nicht geheilt. Macht es nicht immer so, wie wir es gerne wünschen. Aber es geht ihr gut. Ich hoffe, ich kann von dieser Hoffnung, Freude morgen etwas rüberbringen. Dankeschön. Kommen wir zurück zum Weinstock. Oft benutzt er auch durch solche Dinge, indem er zu uns redet. Ja, er benutzt das, um uns zu korrigieren, um uns manchmal wieder auf die Spur zu helfen. Er benutzt auch Menschen, Brüder, Schwestern oder ganz Fremde, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, die dir etwas sagen, was Gott dir sagen lässt. Und wenn wir dem dann Raum geben, dann verändert sich unser Leben. Unser altes Wesen mit seinen Neigungen stirbt ab. Im Glauben darf ich mich, dieses alte Wesen, mit Christus ans Kreuz geben. Das geistliche Absterben wird in der Taufe symbolisiert. Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Rebe werden, das kann man nicht allmählich. Eingefropft in den Weinstock wird die Rebe, so eine Edelrebe zum Beispiel, in einem Augenblick. Schnitt, reinstecken, Bass drum. Ich weiß nicht genau, wie das geht. Fragt mich nicht, aber so ungefähr. In einem Augenblick. Ihr kennt euch aus? Okay. Aber dass diese Rebe dann fruchtbar wird, das ist ein Prozess. Und dazu muss es immer wieder den Saft aufsteigen lassen. Das Absterben der alten Dinge, diese Nebenzweige, Nebentriebe, wer Tomaten hat, der weiß, man muss da so ein bisschen kneifen, sonst gibt's keine oder nur ganz kleine. Ein bisschen Ahnung habe ich, aber nicht viel von diesen Dingen. Ich tue immer so. Gibt sicher hier einige, die das besser können. Das kostet in manchen Bereichen einen regelrechten Kampf. Loslassen, ausliefern. Nein, nein, Herr. Er hat das vorhin auch gesagt. Es gibt so manchmal Momente, da wollen wir noch nicht so wie der Herr. Dann lässt er uns eine Weile. Er ist großzügig. Aber du kommst nicht von der Stelle. Du kannst das so machen. Dieses Gestorbensein mit Christus ist die eine Seite. Funktioniert nur, indem wir immer wieder loslassen, hingeben und glauben, dass er zum Wollen auch das Vollbringen schenkt. Und die andere Seite ist, dass dieses Leben durch Gott und seinen Geist fruchtbar gemacht wird. Funktioniert ebenfalls nur durch Glauben. Ist ein Geschenk Gottes an seine Kinder und ist ein Prozess. Ist schon einer fertig? Meldet euch. Tut's lieber nicht, ihr seid nicht. Ich auch nicht. Wir sind noch alle Werdende. aber ist an der Arbeit. Bleibt einfach dran. Nur angewachsen bleiben. Der Weingärtner kommt schon und schnippelt. Manchmal passen dir die Umstände nicht, ich weiß. Manchmal würdest du das gerne anders haben. Wenn der Heilige Geist die Menschen oder der Vater im Himmel durch den Heiligen Geist die Menschen mahnt, durch Umstände diese wilden Triebe beschneiden zu lassen, dann darfst du wissen, er tut es nicht, um dir weh zu tun. Er möchte dich fruchtbar machen. Er tut es aus Liebe. Lauf ihm nicht davon, lauf ihm nicht aus der Schule. Es ist dein eigener Schaden, du kannst. Aber du trittst auf der Stelle. Du wirst wenig oder gar keine Frucht bringen. Mit großem Ernst sagt hier Jesus in diesem Gleichnis, die unfruchtbare Rebe wird er wegnehmen. Er tut es nicht gleich. Mit großer Geduld wartet er, gibt uns Zeit, sein Reden zu verarbeiten. Wie viel Gnade, wie viel Güte, wie viel Langmut Gottes haben wir alle schon erfahren. Wir sind Weltmeister im Handaufhalten. Herr, gib. Oder? Ihr nicht? Also ich ja. Ich freue mich auch, wenn er gibt. Segnungen sind was Tolles. Aber diese göttliche Geduld, die er manchmal uns schenkt, soll uns zur Umkehr leiten. Wir dürfen die nicht falsch deuten und sagen, naja, Gott ist nachsichtig, also wird es nicht so schlimm sein, ich mach mal so weiter. Du kannst dich ganz böse in den Finger schneiden. Gott ist nicht mit allem einverstanden, nur weil er dir Zeit lässt. Dritter Satz. Muss mal gucken. Jüngerschaft heißt, in Jesus bleiben. Ist ein kurzer Satz. Bleiben heißt einfach angewachsen sein. Gottes Gnade und Erbarmen waren die Voraussetzung, dass ich Rebe werden konnte. Eigentlich ein Geschenk. Er hat in einem Augenblick dich als Rebe gesetzt. Du warst ein Wildling, heißt es sogar im Neuen Testament, und er hat dich in einen edlen Weinstock gesetzt. In der Natur macht man das nicht so. Aber die Wurzel veredelt dich. Christus, sein Leben. Aber wie wird man nun fruchtbar? Bleib in mir. Und dann sagt er, wie das möglich ist. Wenn seine Worte in uns bleiben, Raum haben, wenn wir ihnen Gehör schenken, wenn wir unsere Ohren und unser Herz öffnen, dann wird die Frucht nicht ausbleiben. Unser Leben wird sich verändern. Wenn wir immer wieder mit ihm umgehen, dann wird etwas abfärben von dem, wie er ist, sein Wesen. Wenn wir immer wieder lesen, was sein Wille ist, dann wird es uns viel leichter fallen und der Herr wird uns erinnern. Er wird uns sagen, ja, genau das meine ich. Manchmal ist es ein Bibelwort, ein Liedvers oder einfach ein Satz. Wir werden seine Gemeinschaft erleben im Gottesdienst, im Gebet, in der stillen Andacht und Zeit oder mitten im Gewühl des Alltags. Manchmal, und ich weiß noch, wir waren auf einer Heimfahrt von unserer Tochter Buchholz-Nordheide und da gibt es viel Wald bis Soltau, B3, Autobahn ist ein ziemlicher Umweg. Und auf einmal sehe ich da hinten ein Reh laufen. Ganz weit weg. Brems ab. Heißt es in mir. Und ich nehme die Geschwindigkeit runter. Und da kommt's angeschossen. Über die Straße. War schon dunkel. Ich hätte es voll erfasst, wenn ich nicht mit der Geschwindigkeit runtergegangen wäre. Gott redet. Und manchmal ist es lebensnotwendig. Eigentlich immer. Manchmal war, vergesst das wieder, das Wort. Eigentlich immer. Wenn wir darauf eingehen, dann wirkt er Frucht in unserem Leben. Er sorgt dafür, dass Gott Freude an dir hat. Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern, nicht? Kennt ihr den alten Chorus? So einer der schon Älteren. Aber ich mag ihn immer noch. Du freust dich an deinen Kindern. Hat er Freude an dir? Liebst du ihn nicht wenigstens so viel, dass du ihm Freude machen möchtest? Versuch's doch mal wieder. Er macht dir doch auch so viel Freude. Ich weiß, es passt dir nicht alles, was dir widerfährt. Mir auch nicht. Gestern wollten mich Leute anrufen und das Telefon ging nicht. Wusste nicht, woran's liegt. Dann habe ich mich selber mit dem Handy angerufen. Kann man ja auch heute. Jeder hat ja sowas. Und vorher habe ich einfach alle Dinge, die irgendwie Stecker sind, nochmal drauf gedrückt. Und auf einmal klingelte es wieder. Ich weiß bis heute nicht, wo der Fehler lag. Ich weiß nur, dass ich eine Mail kriegte, du bist ja nicht zu erreichen. Es ging um die Beerdigung, war wichtig. Tja, sind alle Kontakte bei dir fest? Bist du richtig verbunden? Darf Gott draufdrücken und sagen, komm, noch ein bisschen fester. Hat sich ziemlich gelockert bei dir. Nicht in allen Bereichen, aber vielleicht da oder da. Du weißt schon. Ich weiß das nicht, aber ja, du auch. Letzter Gedanke. Letzter Gedankenkreis. Also nicht, ein Satz ist es nicht. Bisschen mehr. Schaffen wir aber. Jüngerschaft heißt Frucht bringen für Gott. Das ist keine fromme Leistung oder Anstrengung der Reben. Also ich habe noch keine Rebe gesehen, die da so macht und nun will ich aber Frucht bringen. Ja, da wundert er sich sogar. Früchte brauchen Zeit und wachsen langsam. Sie entwickeln ihre Vollkommenheit erst mit der Reife. Wer sie vor der Zeit anfasst, fällt vielleicht so ein kleiner Apfel runter, ne? Oder wer reinbeißt, ist meistens enttäuscht, ziemlich sauer. Bitter, ungenießbar. Ermuntern wir einander, dass wir den Saft von Christus uns zuströmen lassen. Statt über Mangel an Liebe zu klagen, in der Gemeinde, in meiner Nachbarschaft, lass dich vom Heiligen Geist mit seiner Liebe füllen. Gib Liebe, sei nett zu den Leuten. Fang an, ihnen zu dienen. Das Klima wird auf jeden Fall besser. Es gibt ein paar Widerspenstige, die sich noch ein bisschen wehren und so tun, als sind sie die ganz Harten. Aber unser Gott schafft es immer wieder. Er findet die Ritze, wo der Same der Liebe hineinkommt. Statt über unreife Früchte zu klagen, dürfen wir uns all dem, nach all dem ausstrecken, was der Herr für unseren Reifeprozess vorgesehen hat. Dann wird das Wesen Jesu Stück für Stück in unserem Leben sichtbar. Galater 5, 22 ist so eine schöne Fruchtpalette. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit. Du kannst mal nachgucken. 8 oder 9 sind es. Hab jetzt nicht durchgezählt. Da sind sie schon. Na, dann zählt doch mal. 9 habe ich richtig. War mir jetzt nicht ganz sicher. Schön. Hast du gut gemacht. Aber ich gucke da immer nicht hin. Ich muss ja euch ein bisschen angucken. Okay. Durch unser Zeugnis und Leben werden Menschen Glauben finden. Werden nachdenklich werden. Und das ist auch Frucht. Frucht ist, hat mal so ein ganz Schlauer gesagt, nicht ein Apfel, sondern ein neuer Apfelbaum. Beides ist Frucht. Der eine hat dann viel Früchte, der Vergleich hinkt ein bisschen. Aber was eigentlich gemeint war, wir sollen uns vervielfältigen. Auch das ist Frucht. In dem Gleichnis sagt Jesus, hieran wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Ich kann mich fragen, was macht den Vater im Himmel groß und Jesus? Wenn ich irgendwas vorhabe, macht das Jesus groß oder mich? Oder ganz was anderes? Dann weiß ich manchmal, was ich zu tun habe und was ich zu lassen habe. An der Frucht erkennen wir, ob wir Rebe noch sind am Weinstock. Aber überfordern wir einander nicht, wenn wir noch unreife Früchte sehen. Naja, ein bisschen Liebe hat er ja, aber ein bisschen freundlicher könnte er auch sein. An die eigene Nase fassen. Anfangen. Und dann wird das geistliche Klima, wenn es von Liebe, Annahme und Vergebung geprägt ist, es wird wachsen. Vertrauen wird geschaffen werden. Und die Früchte werden immer süßer. Es ist einfach so, dass von deinem Echo auch was wieder zurückkommt. Und dazu schenke uns der Herr immer wieder Gnade, dass wir nicht nur bei uns selbst, sondern auch mit anderen die Geduld aufbringen. Wir messen ja so gerne, ne? Dieses Rollbandmaß. Ja, ich darf hier ja nicht weg. Fällt mir richtig schwer. Ich laufe nämlich so gerne rum. Aber egal. Wenn wir den anderen ausmessen, dann ziehen wir es meistens lang und bei uns ja ein bisschen zusammen. Ne? Ist nicht so schlimm, wenn wir das sind, wie bei den anderen. Bringen wir bei ihnen mindestens die Geduld auf, die wir mit uns selber haben. Oder am besten lernen wir von Jesus. Wie viel Geduld hat er schon mit dir gehabt? Erinnere dich mal dran, wie barmherzig, geduldig, liebevoll er immer wieder mit dir umgegangen ist. Wenn du irgendwo mal eine Macke hattest, die nicht so schnell sich änderte, wo du auch ihn nicht so ranlassen wolltest. Am besten können wir es von ihm selber lernen. Und jetzt habe ich einen ganz alten Spruch. Das ist der letzte. Der könnte von Jesus kommen. Gehe hin und tue desgleichen. Ich glaube, in einem Gleichnis vom barmherzigen Samariter hat er das so gesagt. Der Herr segne euch.